SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon Bernd Lechler. Und zu Gast in der Sendung ist heute Johanna Romberg, preisgekrönte Journalistin in Hamburg, seit Ende der 80er Redakteurin und Autorin für die Zeitschrift Geo. Und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Federn lesen, über ihre Liebe zu den Vögeln vom Kiebitz bis zur Nachtigall und zur Ringeltaube, darüber, wie man die Vögel beobachtet, was man dabei erleben kann und auch, wie es um die Vogelwelt bestellt ist, im Wald und auf den Wiesen und vorm Balkon. Guten Abend nach Lüneburg, Johanna Romberg.
Guten Abend, Herr Lechler.
Ein Frühlingsabend kurz nach 7, ist es im Allgemeinen ein guter Zeitpunkt, um zum Beispiel im Garten oder einfach vor dem Fenster den Vögeln zu lauschen? Oder wären wir dafür besser heute Morgen um 5 aufgestanden?
Gut, heute Morgen um 5 wäre noch ein bisschen besser gewesen, aber abends um 7 ist auch gut. Da kann man schon eine Menge hören auch.
Wer kommt da zum Einsatz?
Als erstes fällt mir die Singdrossel ein, die eigentlich eine der wunderbarsten Sängerinnen unserer Vogelwelt ist. Also ein sehr variantenreicher Gesang und sie ist auch sehr ausdauernd. Singt manchmal, also in meinem Garten, stundenlang den ganzen Abend. Dann kann man natürlich das Rotkehlchen hören. Auch eine sehr schöne Stimme und eine eigenartige Stimme, weil sie so eigentlich keinen Anfang, kein Ende hat, keinen richtigen Rhythmus, keine richtige Melodie und trotzdem aber sehr reizvoll ist.
SWR 2 Tandem, heute mit Johanna Romberg, Journalistin und Autorin des Buchs Federn lesen, vom Glück Vögel zu beobachten. Wir hören gerade einen, ich wüsste so gerne, wie viele Hörerinnen und Hörer den, der hier gerade singt, erkennen und wie viele nicht. Für Sie, Frau Romberg, ist es eine Kleinigkeit, keine Lerche, sondern eine Nachtigall. Und damit der Vogel, der Sie letztlich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben, ne?
Ja, das stimmt eigentlich. Es war ein Frühlingsabend vor 2 Jahren mittlerweile. Da stand ich auf einem Bahnhof, einem dieser Kleinstadtbahnhöfe, die mehr oder weniger in der Pampa liegen. Und links daneben war so ein verwahrlostes Grundstück, wie man es auf Bahnhöfen ja häufiger hat, mit Büschen zugewuchert. Und also es war ein warmer, milder Abend und es sangen daraus ungefähr ein Dutzend verschiedene Vögel. Mhm. Und die meisten waren mir relativ vertraut, Rotkehlchen, Singdrossel, Meisen etc. Und dann hörte ich die Nachtigall und es war eine der ersten, die ich seit vielen Monaten hörte. Und sie war auch in Bestform, also sie sang so schön wie die, die sie gerade eingespielt haben. Und ich hörte ihr eine Weile zu und dann fiel mir aber was Merkwürdiges auf, nämlich die anderen Leute, die auf dem Bahnsteig neben mir standen, das waren so 2 Dutzend, die hörten das nicht. Also sie waren in ihre Handys vertieft oder guckten irgendwie vor sich hin und ich merkte, ich bin tatsächlich unter diesen 2 Dutzend Leuten die Einzige, die hört, dass hier eine Nachtigall singt. Also kurz war ich versucht, so Leute anzusprechen und zu sagen, hört doch mal hin, was da singt. Das hört ihr so schnell nicht wieder. Vielleicht ist das die Einzige, die ihr in diesem Frühjahr zu hören bekommt. Habe ich dann nicht gemacht, weil mir das irgendwie doof vorkam. Aber dann habe ich gedacht, ich möchte meine Begeisterung für die Vögel doch teilen mit möglichst vielen Leuten und auch ein paar mehr Leuten zu so Erlebnissen verhelfen, wie ich sie habe, wenn ich Vögel sehe oder höre.
Sie sagen ja, dass Sie für eine Ornithologin oder Hobbyornithologin eigentlich zu unsystematisch seien, dass es einfach immer nur das Vergnügen war oder auch das Glück, wie es im Untertitel Ihres Buches heißt, den Vögeln zu lauschen und die zu beobachten. Worin besteht dieses Glück für Sie?
Ja, das ist eigentlich eine Summe aus vielen kleinen Momenten. Also zum Beispiel den Moment, wenn ich im Frühjahr die ersten Stimmen höre, die ich ein Dreivierteljahr lang vermisst habe. Das erste Rotkehlchen oder die erste Grasmücke, die jetzt in diesen Tagen zu hören war. Oder wenn ich morgens in den Wald gehe, also wirklich früh morgens, und das erste, was ich sehe, ist ein Schwarzspecht, der über meinen Kopf hinwegfliegt. Oder der Moment, in dem ich einen unbekannten Vogel sehe und dann manchmal nach langem Gucken und Überlegen und Hinhören rauskriege, was es für einer ist.
Als Auslöser für Ihr Interesse beschreiben Sie einen Moment im Juni 1964 in den Kärntner Alpen, als sich Ihnen und Ihren Eltern die Frage stellte, ist es jetzt ein Alpenschneehuhn oder ein Steinhuhn, das da sitzt? Wieso war diese Situation so inspirierend für die Zukunft?
Ja, sie war inspirierend, weil wir das nicht rausgekriegt haben, was für ein Vogel das war. Er saß im Gegenlicht, also es war klar, das war ein Vogel, den wir noch nie gesehen hatten. Und dass es ein Huhn war, war auch relativ klar, das sieht man an der Silhouette. Aber er saß ungünstig und unsere Ferngläser waren damals auch noch nicht so toll, dass wir das genauer hätten sehen können. Das hat so einen leichten Kitzel hinterlassen. Also schaffen wir das beim nächsten Mal? Oder wird uns dieser Vogel nochmal vor die Ferngläser fliegen und wir werden ihn diesmal sehen können? Ist nicht passiert. Aber statt einem Stein- oder Schneehuhn kamen dann eine ganze Reihe anderer Vögel, die wir dann in der Regel erfolgreich bestimmen konnten. Und dann waren wir, ja, ich sag mal, angefixt. Es ist ja so, wenn man einmal angefangen hat, nach Vögeln Ausschau zu halten und auch ein paar bestimmt hat, dann kann man irgendwie nicht mehr damit aufhören.
Meine Redakteurin für die Sendung, Martina Kögel, hat sich von Ihnen und dem Buch inspirieren lassen, ist für die Sendung mit dem Mikrofon rausgegangen, um Vögel aufzunehmen. Und ich denke dann, das sind jetzt viele auf einmal. Welche können Sie raushören, Frau Romberg?
Ja, man hört eindeutig die Amseln. Das sind auch mehrere. Und im Vordergrund vor allem singt eine, die auch sehr gut in Stimmung ist. Und dann hört man noch Meisen, wahrscheinlich Kohlmeisen sind das, die daran zu erkennen, dass sie diese rhythmischen, zweisilbigen Rufe haben. So, zieht-tä, zieht-tä, zieht-tä.
Wir hören noch mal rein. Wer war das jetzt, der so Didi-Dit gemacht hat?
Es ist eigentlich immer noch die Amsel, die da singt. Ah. Und dass dieses Da-Dit-Da-Dit-Da-Dit-Da, das sind die Kohlmeisen im Hintergrund.
Horchen Sie jeden Tag?
Ja, ich kann gar nicht anders. Also in meinem Garten zum Beispiel, dann registriere ich natürlich sofort, welche Vögel da sind, weil das, ja, das ist so intuitiv mittlerweile und ich kenne sie so gut und sie sind mir halt auch seit über 50 Jahren vertraut, dass ich nicht mehr lange nachdenken oder hinhören muss.
Könnten Sie denn bei dem Orchester, das wir jetzt hier gerade so hören, auch sagen, zu welcher Tageszeit das aufgenommen wurde?
Ich vermute mal stark, dass das der frühe Morgen ist, ne?
5.50 Uhr, hat Martina Kögel gesagt. Sehr gut. Weil da nur diese Vögel aktiv sind.
Ja, weil sie da, also da generell die meisten Vögel am aktivsten sind. Man kann ja fast die Uhr danach stellen. Wenn man wirklich vor Sonnenaufgang, also noch richtig in der Nacht, nach draußen geht in die Landschaft oder in den Wald, dann ist das so ein Konzert, bei dem die Musiker nacheinander einsetzen. Also der allererste ist meistens der Gartenrotschwanz, wenn es einen gibt. Der fängt schon an, wenn es noch richtig dunkel ist. Und dann kommen die Rotkehlchen, dann kommen die Amseln, die man jetzt hört. Dann später kommen die Meisen dazu.
Ich kann mir ja nie merken, wer Kiewit macht und Zizibä und die Amseln und die Rotkehlchen. Die klingen alle so kompliziert und nach dem Frühling sind sie dann alle wieder still und im Jahr drauf hat man alles vergessen. Wie kann man das üben?
Ja, also die beste Möglichkeit klingt eigentlich sehr simpel. Man geht raus und hört zu. Wobei ich jetzt zum Zuhören als idealen Ort nicht so einen, ja wahrscheinlich Stadtpark oder Wald empfehlen würde, wie Frau Kögel ihn jetzt eingespielt hat, sondern eher einen kleinen Park oder den eigenen Garten, wo jetzt nicht irgendwie ein Dutzend Vögel durcheinander singen, sondern vielleicht zwei oder drei. Und denen einfach zuhören, ohne jetzt drüber nachzudenken, wer das ist, sondern einfach zuhören, die Augen schließen und vielleicht sich vorstellen, was für Bilder diese Vogelstimme wachruft.
Das beschreiben Sie auch im Buch, dass sich bei Ihnen Bilder dazu einstellen. Was für Bilder sind es?
Ja, also beim Rotkehlchen zum Beispiel sehe ich so eine Glasscheibe an der oder eine Eisfläche, auf der zwei sehr kühle Wassertropfen entlang laufen. Also in etwas zitterigen Zickzack-Formationen, wie das auch für die Stimme typisch ist. Und beim Grünfink zum Beispiel denke ich an einen Sonnenstrahl, der ein Metallteil ein bisschen funkeln lässt. Das sind natürlich total subjektive Bilder. Jemand anders mag sich was ganz anderes vorstellen. Das erzeugt eine Vertrautheit mit der Stimme. Man muss geduldig sein und sich erstmal ein, zwei oder drei Arten aneignen oder sich mit ihnen vertraut machen, die man in der täglichen Umgebung hört. Und wenn man so drei, vier, fünf Stimmen mal drauf hat, dann kann man sich auch die etwas selteneren, komplizierteren besser merken.
Haben Sie einen Liebling?
Ach, ist das schwierig. Also die Nachtigall ist schon mein Favorit von den Sängern her. Aber die Singdrossel, die ich gerade erwähnt habe, der höre ich, könnte ich auch stundenlang zuhören. Und ja, es gibt noch ein paar Seltene, die den Hörern jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich habe vor, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, habe ich einen Ortolan gehört, auch Gartenammer genannt, der bei uns leider sehr, sehr selten geworden ist. Aber er hat eine wunderschön süße, ja, leuchtende Stimme, die... Ja, ich war ganz, ganz verzückt, als ich ihn da so wieder gehört habe.
SWR 2 Tandem heute mit Johanna Romberg, die über das Glück, Vögel zu beobachten, ein Buch geschrieben hat. Federn lesen und eben nicht zwitschern hören, Frau Romberg. Man will die Tiere natürlich auch sehen. Also wie übe ich mich, dass der nächste Schritt im Vögel sichten? Wo gehe ich hin? Was nehme ich mit?
Eigentlich das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Fernglas und ein Vogelbuch. Ja, das Schöne am Vogelbeobachten ist, dass man dazu kein kompliziertes Equipment braucht, sondern eben nur diese zwei Dinge. Und dann machen sie die Augen auf und halten Ausschau nach Vögeln. Und wenn sie einen sehen, den sie mal genauer ins Visier nehmen möchten, dann heben sie das Fernglas und gucken den an. Wenn sie Glück haben, bleibt er still sitzen. Wenn sie Pech haben, fliegt er weg, kommt aber dann meistens wieder. Und dann schlagen sie das Vogelbuch auf und vergleichen das, was sie gesehen haben, mit den Bildern im Vogelbuch.
Für Ihre Vogelbegeisterung, die entstehende als Kind, war ein Büchlein, das Ihnen die Eltern geschenkt hatten, tatsächlich ganz wichtig. Was fliegt denn da, hieß das Vogelbestimmungsbuch. Und das hat Sie aber, glaube ich, schon vor dem Vögelsichten selber fasziniert, das Buch an sich. Wissen Sie noch warum?
Ja, vor dem Vögelsichten an sich nicht, weil das, also mit dem Beobachten selber hat es schon angefangen. Aber ich habe mir ja das Buch auch, wenn wir nicht unterwegs waren, unheimlich gerne angeguckt, weil das war für mich so ein bisschen wie für die Kinder heute Pokémon. Also es waren viele verschiedene bunte Bildchen und die hatten ulkige Namen, haben natürlich auch so ein bisschen Sehnsüchte geweckt. Also da gab es Vögel, die waren türkisblau. Also sahen einfach fantastisch aus oder hatten skurrile Schwänze oder kamen in besonders eigenartigen Gegenden vor. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, diese Vögel zu sehen. Und wenn man sich so Vögel immer wieder anguckt, ihre Bilder und die Texte dazu liest, also wo sie vorkommen, was für Gewohnheiten sie haben, dann entsteht so eine Sehnsucht. Und man denkt, ach, wenn ich den doch endlich mal sehen könnte. Mhm. Und wenn man dir so einen Vogel dann tatsächlich sieht, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen.
Sehr gern habe ich gelesen, dass Sie als Kind in einem Punkt meinen Töchtern, zumindest der Jüngeren, sehr ähnlich waren. Sie hatten nämlich nicht die geringste Lust, spazieren zu gehen oder zu wandern. Würden Sie allen Eltern die Anschaffung eines Vogelkundebuchs empfehlen?
Absolut. Also das hat die Stimmung zwischen mir und meinen Eltern auf Wanderungen erheblich verbessert. Ich habe das Wandern gehasst. Und meine Eltern haben dann ein bisschen aus Eigeninteresse, aber ich glaube auch aus Notwehr, dieses Vogelbuch und die Ferngläser gekauft. Und dann war ich abgelenkt, denn das Schöne an Vögeln ist, es gibt sie ja überall, also immer noch. Und das ist, also für Kinder ist es, so habe ich es damals empfunden, ein bisschen wie Ostereier suchen ganzjährig. Unter verschärften Bedingungen natürlich, denn die Ostereier bewegen sich und sie können auch singen und sie fliegen weg und man erkennt sie nicht sofort und kann sie natürlich auch nicht mitnehmen. Aber da ist immer so diese leise Spannung, was könnte da hinter dem nächsten Wegrand kommen oder was ist da gerade vorbeigeflogen, das müssen wir jetzt unbedingt rauskriegen. Ja, das hat mich als Kind schon relativ früh fasziniert. Und was da noch dazu kam, war, meine Eltern hatten überhaupt keine Ahnung von Vögelbeobachtung, dankenswerterweise.
Und dann also, können sie die toppen.
Ja, also wenn sie jetzt angefangen hätten, mir zu erklären, schau mal, da ist ein Grünfing und dort singt eine Nachtigall, hätte ich wahrscheinlich bald die Lust daran verloren. Aber ich war bald so weit, dass ich meinen Eltern erklären konnte, was da fliegt. Und das fand ich natürlich toll als Kind.
Die moderne Variante des Vogelkundebuchs wäre die Vogelkunde-App. Da gibt es inzwischen auch einige für Smartphone. Ist das eine gute Sache aus Ihrer Sicht?
Absolut. Also ich arbeite nur mit Vogelbüchern, also Bestimmungsbüchern. Aber es gibt tolle Apps und die sind natürlich auch viel leichter mitzunehmen. Also wenn man die 1000 Vogelarten, die es theoretisch in Europa gibt, auf dem Handy mitnimmt, dann muss man natürlich kein ganzes Buch mitschleppen.
Um nochmal das praktisch anzugehen, die Vögel haben einen typischen Schnabel, Oberseite, Unterseite, ein charakteristisches Gefieder, eine aussagekräftige Flugbahn und dann sind sie unterteilt eben in diese Clans und Unterfamilien und Arten. Da tut man sich wahrscheinlich als Einsteiger beim Auseinanderhalten, wenn sie dann auch noch weghüpfen und so, nicht weniger schwer als bei den Gesängen. Wie steigt man da ein?
Naja, ganz so schwer ist es nicht, weil es gibt ja zumindest ein wichtiges Kriterium am Anfang, nämlich wo sehe ich diesen Vogel? Wenn ich im Wald bin, dann könnte ich die ganzen Seevögel schon mal weglassen, denn die sind da nicht.
Keine Möwe, ja.
Nein, natürlich nicht. Und dann sind in den, also vor allem in den guten Vogelbüchern, sind viele seltene Arten oder Irrgäste drin oder Zugvögel, von denen man eigentlich weiß, die kommen hier nicht vor oder nur in ganz großen Ausnahmen. Also wenn ich beispielsweise jetzt in einen Wald gehe, werde ich nicht viel mehr als, sagen wir mal, 15, 20 Vogelarten dort antreffen, die dann auch nicht so schwer auseinanderzuhalten sind.
Für mich klingt das nach viel. Sie sagen, man trainiert am besten mit Blaumeisen und Kohlmeisen. Warum?
Erstens sind die fast allgegenwärtig. Es gibt sie in der Stadt, in Gärten, in Parks. Und sie sind wenig scheu. Sie sind auch sehr beweglich. Und dazu kommt, dass sie mehr oder weniger blau sind. Das macht sie ziemlich auffällig. Man entdeckt die also relativ schnell. Und kann sie dann auch leicht bestimmen. Und das, was man, wozu die Meisen außerdem gut taugen, ist, man kann damit das Beobachten üben, also den Umgang mit dem Fernglas. Das ist ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also gerade am Anfang ist es so, wenn man sieht einen Vogel, man hebt das Fernglas und dann sieht man erstmal nichts. Also irgendwie grünen Blättersalat oder man muss es erstmal scharf stellen und dann ist der Vogel wieder weg. Und mit den Meisen kann man üben, so einen Vogel zu fokussieren und ihm dann auch zu folgen über eine längere Strecke. Das ist bei den Meisen schon eine Herausforderung, weil die sich eben sehr schnell bewegen. Aber wenn man mal so es geschafft hat, einer Meise über eine Minute zu folgen, dann schafft man das auch bei unauffälligeren Vögeln, bei diesen vielen kleinen, braunen, unscheinbaren, die es bei uns gibt.
Sie erzählen auch von einer Reise nach Großbritannien in Ihrem Buch, wo die Vogelfreunde, die Birder, ja noch viel zahlreicher sind als bei uns und wo man auf den Scilly-Inseln vor Cornwall viele Zugvögel beim Zwischenstopp beobachten kann. Und da wurde Ihnen auch erklärt, dass man Vögel anhand des Jizz erkennen kann. Was ja. ist das?
Ja, Jizz ist eine Abkürzung für General Appearance of Size and Shape und es kommt eigentlich aus der Luftfahrt. Im Zweiten Weltkrieg bestimmten Piloten feindliche Flugzeuge anhand ihrer Form und ihrer Gestalt und ihrer Größe. So. Und das geht bei Vögeln auch sehr gut. Also erstens die Größe und die äußere Gestalt eines Vogels ist sehr aussagekräftig. Und dazu kommt noch, dass alle Vögel haben eine charakteristische Art, sich zu bewegen. Also die einen schlagen sehr langsam mit den Flügeln oder klappen sie nur kurz auf und zu. Die anderen schwirren sehr schnell, wie zum Beispiel Enten. Dann gibt es welche, die sitzen immer ganz, ganz starr aufrecht, wie zum Beispiel die Hausrotschwänze, die relativ häufig sind in Städten und knicksen so mit dem Schwanz. Und wenn man so einen Vogel auf dem Dach sitzen sieht und er sitzt aufrecht und knickst mit dem Schwanz, dann weiß man, das ist ein Hausrotschwanz, da braucht man gar nicht erst näher hinzugucken.
Oder wenn ich einen dicken, dunklen, bei schlechten Lichtverhältnissen sehe und denke, ist das jetzt ein Star oder eine Amsel, auf was könnte man als nächstes achten?
Bei Staren und Amseln zum Beispiel auf den Gang. Also wenn Sie eine Grasfläche voll schwarzer Vögel haben und Sie wissen nicht, was es ist. Die Amseln, die bewegen sich immer so in Schlusssprüngen vorwärts. Die hüpfen dreimal und dann stellen sie ihren Schwanz steil hoch und sind einen Moment still. Und die Stare, die schreiten so ein bisschen breitbeinig immer vor sich hin und sind an sich ständig in Bewegung. Wenn man das einmal so ein bisschen beobachtet hat, erkennt man das ganz schnell.
SWR 2 Tandem. Heute mit Johanna Romberg, der leidenschaftlichen Birderin, also Vogelbeobachterin, die über ihre Leidenschaft das Buch Federnlesen geschrieben hat. In diesem Buch, Frau Romberg, geht es nicht nur um Beglückendes. Wir erfahren über Vögel ja alle regelmäßig, vor allem im Zusammenhang mit Umweltproblemen und Artensterben. In Ihrem Buch fällt die Zahl 421 Millionen. Um so viele Vögel ist der Bestand in Europa seit Mitte der 80er Jahre geschrumpft. Das ist ein Drittel. Hatten Sie das mit Ihrem aufmerksamen und geschulten Blick für Vögel schon lang bemerkt, dass es weniger werden?
Ja, und nicht nur ich, sondern eigentlich alle, die über mehrere Jahrzehnte Vögel beobachten, haben zwangsläufig registriert, dass es weniger werden. Und dass gerade die sogenannten Allerweltsarten, also die sehr häufig sind, in ihrem Bestand stark abnehmen. Wenn ich früher mit meinen Eltern am Niederrhein durch die Wiesen und Felder gelaufen bin, dann lag zum Beispiel der Gesang der Feldlerchen über der Landschaft wie ein Klangteppich. Manchmal waren das 20 oder so, die zur gleichen Zeit sangen. Und heute, wenn ich vor die Tür gehe in meinem niedersächsischen Dorf, dann ist es vielleicht noch eine, die da singt oder zwei. Aber die haben schrecklich abgenommen. Ein anderer ehemaliger Allerweltsvogel ist der Kiebitz, der früher auf feuchten Wiesen, also wirklich in Massen zu Hause war. Solche feuchten Wiesen gibt es kaum noch und entsprechend sind auch die Kiebitze verschwunden. Also seit den 80er Jahren sind 60% aller Kiebitze verschwunden. Es gibt jetzt noch 60.000 und die gibt es auch fast nur noch an den Küsten oder an wenigen Stellen, wo eben feuchtes Grünland gezielt geschützt wird.
Was vor allem ist da passiert? Wie haben wir Menschen den Vögeln die Lebensgrundlagen entzogen, ohne das recht zu merken?
Ja, der Hauptfaktor mit weitem Abstand ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Da kommen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Also es sind kleinere Felder zu größeren zusammengelegt worden. Dadurch sind Hecken und Feldraine verschwunden. Feuchte Wiesen sind trockengelegt worden. Es werden natürlich mehr Pestizide eingesetzt als früher. Auch werden die Felder häufiger bearbeitet. Also die Vögel brauchen ja ein bisschen Zeit zum Brüten. Also ungefähr 8 Wochen, in denen sie in Ruhe gelassen werden und auch ihre Jungen in Ruhe ausführen können. Heute werden aber Wiesen 6 bis 7 Mal im Jahr geschnitten zum Teil. Und da haben die Vögel einfach nicht mehr Zeit, ihre Gelege auszubrüten und ihre Jungenflüge zu kriegen.
Wenn die Landwirtschaft den Feld- und Wiesenvögeln zu schaffen macht, sieht es denn dann im Wald besser aus? Da muss ja kein Traktor durch.
Ja, im Wald sieht es besser aus. Beispielsweise die Bestände von Spechten, was ja typische Waldvögel sind, sind relativ stabil. Es ist auch noch weit entfernt vom Idealzustand. Also unsere Wälder sind generell zu jung. Es gibt zu wenig alte und auch abgestorbene Bäume, in denen die Waldvögel, die ja meistens Höhlenbrüter sind, Nistgelegenheiten finden.
Und die Vögel sind ja auch ganz unterschiedlich flexibel, ne? Also es gibt die Generalisten, die so einiges wegstecken, und die Spezialisten, das beschreiben sie auch, die sehr klare Anforderungen an ihre Lebensbedingungen haben. Können Sie uns Beispiele schildern?
Ja, nehmen wir zum Beispiel die Feldlerche, die jetzt eigentlich eine Generalistin ist, aber sie nistet auf dem Boden, sie gehört zu den Bodenbrütern, und sie braucht Flächen, die im Frühjahr über längere Zeit ungestört sind und die auch nicht zu schnell hochwachsen. In einem Maisfeld beispielsweise kann eine Lerche nicht nisten, weil die Maispflanzen so schnell hochschießen, dass sie die Übersicht verliert. Das ist einer dieser Vögel, die in unserer heutigen Landschaft immer weniger Überlebensmöglichkeiten finden. Zu den Generalisten gehören beispielsweise die Ringeltauben, die also erstens, was ihre Nahrung angeht, sehr flexibel sind. Sie nehmen Sämereien, Insekten, genauso wie weggeworfene Pausenbrote. Und dann nisten sie auch auf jedem Gebäudevorsprung, unter Häuserdächern, auch auf Bäumen. Und sie sind sehr flexibel und auch, also das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, aber relativ gelassen, was die Nähe von Menschen angeht. Und die schlagen sich gut durch und haben sich in den letzten Jahren sogar, also wenn nicht vermehrt, so doch haben sie ihren Bestand gehalten, und der geht in die Millionen.
Nun, wenn wir nicht ganz viel wieder verwildern lassen, was jetzt bebaut ist, das wird wahrscheinlich passieren. Aber sehen Sie denn Wege für Veränderungen, die den Vögeln und den Bauern gerecht werden könnten?
Ja, also ich glaube, dass ein grundsätzlicher Wechsel der Agrarpolitik nötig ist, der Bauern dafür belohnt, dass sie naturschonend wirtschaften. Mhm. Im Moment sind die Subventionen ja so, dass sie allein den Besitz von Fläche belohnen, unabhängig davon, wie sie bearbeitet wird. Das müsste sich eigentlich ändern. Aber auch in den Städten könnte man vieles tun. Also ich wundere mich immer noch, dass es so viele Gärten gibt, die eigentlich steril sind. Also Rasenflächen und Koniferen darum rum, das ist für Vögel keine sehr einladende Umgebung, wenn Gartenbesitzer ihre mehr Blüten, mehr Unkraut auch in ihren Gärten dulden würden, wenn sie statt der üblichen Thujen und Rhododendren lieber heimische Sträucher, auch mal Dornensträucher anpflanzen würden, dann wäre zumindest Vögeln in den Städten schon einiges geholfen.
Das wäre ein guter Tipp. Und ansonsten könnten wir Einzelne zum Beispiel dazu übergehen, habe ich bei Ihnen gelesen, auch die Vögel nicht nur im Winter bei Schnee zu füttern, sondern das ganze Jahr über. Kommen die im Sommer nicht selber klar? Ich meine, so ein Vögelchen, könnte man meinen, braucht doch nicht viel.
Es ist so, früher blieben vor allem auf den Feldern viel mehr Sämereien liegen nach der Ernte. Und es wuchsen auch mehr Unkräuter, Wildkräuter, die wiederum Sämereien hervorgebrachten, von denen die Vögel lebten. Das ist praktisch verschwunden. Da können die Samenportionen, die wir in unseren Futterhäusern auslegen, einen kleinen Ausgleich bringen. Man soll das nicht überschätzen. Auch deswegen nicht, weil ja viele Vögel von Insekten leben, und die können wir ihnen jetzt als Gartenbesitzer in der Regel nicht anbieten. Es sei denn, wir wollen sehr viel Geld ausgeben. Aber es ist eine kleine Hilfe, die vor allem Stadtvögeln auch nützt, die in den Gärten ja, wie ich gerade sagte, oft ein sehr karges Futterangebot vorfinden.
Wobei, wem wir mit unseren Körnchen und Fettknödeln nicht helfen können, das sind die Insektenfresser unter den Vögeln. Die brauchen schlicht und einfach Naturschutz. Wird denen dann auch, gibt es da Initiativen, wird denen gezielt geholfen?
Ja, es gibt mittlerweile zunehmend Initiativen, weil ja auch die Nachricht vom Rückgang der Insekten wirklich viele erschreckt hat. Also die reine Biomasse der Insekten ist an vielen Stellen um bis zu 3/4 zurückgegangen. Und abgesehen davon, dass die Insekten zum Bestäuben natürlich sehr wichtig sind, sind sie auch für viele Vögel die einzige Nahrungsquelle. Und es gibt jetzt einige Initiativen von Landwirten und Naturschützern, wieder mehr Blühstreifen beispielsweise in der Landschaft anzulegen und Fensterfreiflächen für Feldlerchen, auf denen die nisten und Futter suchen können. Das finde ich ganz hoffnungsvoll. Aber was das auf lange Sicht bringt, wird man in 5 oder 10 Jahren sehen.
Johanna Romberg, Journalistin und Autorin des Buchs Federn lesen, vom Glück Vögel zu beobachten. Wir sprachen vorhin über das Durchfüttern zum Beispiel der Vögel und in dem entsprechenden Kapitel Ihres Buchs beziehen Sie sich ausführlich auf den Ornithologen und Verhaltensforscher Peter Berthold, früher Leiter der Vogelwarte Radolf Zell, also bei uns hier in der Gegend, der zu dem Thema ein Buch geschrieben hat. Wie wichtig ist denn der Austausch mit und die Gesellschaft auch von anderen Vogelfreunden und Fachleuten für Sie?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das lange Zeit nicht so gebraucht und auch nicht so vermisst. Vögel beobachten ist ja etwas, was man wunderbar alleine tun kann. Man muss mit niemandem reden. Also die Vögel sind da, man kann sie beobachten und man kann sie sich ja auch selbst erschließen. Man braucht eigentlich niemanden, der es einem erklärt. In letzter Zeit schätze ich den Austausch mehr, weil man ja auch über das reine Beobachten und Bestimmen eine Menge lernen kann. Was mir zum Beispiel nicht so geläufig ist, warum bestimmte Arten an bestimmten Stellen vorkommen, wovon sie sich ernähren, wie sie nisten. Also das lerne ich gerne mal von anderen Ornithologen, die erfahrener sind als ich. Und man erfährt natürlich auch gerne, wenn in der Gegend irgendwo was Seltenes gesehen worden ist. Zum Beispiel habe ich jetzt von einem befreundeten Vogelkundler gehört, dass in einer Kleieentnahmestelle, also einem kleinen Feuchtgebiet in meiner Gegend, ein weißsterniges Blaukehlchen gesichtet worden ist. Und da werde ich natürlich die nächsten Tage hinfahren und mir das ansehen und anhören, hoffentlich auch.
Wie groß ist dann die Chance, dass Sie hinfahren und dann ist es tatsächlich da?
Ja, also die Chancen sind ganz gut. Meistens, wenn ein Vogel, also und von dem weiß ich es nun, wenn die sich irgendwo niederlassen, dann ist die Chance relativ gut, dass sie da zumindest ein paar Tage bleiben. Und wenn sie da schon singen, was dieses Blaukehlchen tut, dann ist die Chance sogar groß, dass sie da sich zum Brüten niederlassen. Und dann kann man sie natürlich eine Weile auch beobachten dort.
Um nochmal auf die Gesellschaft zu kommen, ich denke, das war auch deswegen eine Sache, die Sie allein verfolgt haben, weil Sie wahrscheinlich, als Sie als Kind und als Jugendliche mit dem Fernglas losgezogen sind, niemand hatten, der mitkommt? Oder war da irgendeine Freundin dabei, die dieses auch interessiert hat?
Es gab zeitweise eine, aber sonst war da niemanden. Also Birding war total uncool früher. Was mir aber egal war, es hat mir einfach Spaß gemacht. Aber das ändert sich jetzt ein bisschen. Das kommt sicherlich auch durch die sozialen Medien, dadurch, dass man sich im Netz austauscht über Beobachtungen. Und dadurch, also das hoffe ich jedenfalls, dass immer mehr Menschen entdecken, wie viel Spaß das macht.
Sehen Sie einen Trend?
Ja, also es gibt ja jetzt keinen Verein, bei dem alle Vogelbeobachter registriert sind. Aber wenn man beispielsweise die Entwicklung der Mitgliederzahlen vom Naturschutzbund ansieht oder die Zahl der Leute, die sich auf der Plattform ornitho.de registriert haben, das ist eine Plattform, auf der man im Internet Beobachtungen melden kann und auch sehen kann, was im Umkreis des eigenen Wohnorts alles gerade gesichtet wurde. Die Zahl der Leute, die sich an dieser Plattform beteiligt, nimmt zu. Und das zeigt natürlich, dass ja offenbar immer mehr Leute das Beobachten entdecken und daran Spaß haben.
Und diese lustigen Namen auch entdecken, die Ihnen als Kind schon gefallen haben. Sie haben das vorher kurz erwähnt. Da in dem Buch sind auch so schöne, der Schwarzstirnwürger und der Ziegenmelker. Was sind nochmal Blomsen?
Blomsen sind Blaumeisen. Meine Eltern und ich haben die Meisen Blomsen und Kolmsen, also Blaumeisen und Kohlmeisen genannt, weil die eben so alltäglich waren und weil sie manchmal auch ein bisschen genervt haben, weil sie einem ständig vors Fernglas flogen und dann dachte man, ah, da ist was Blaues, ist es vielleicht eine Blauracke oder ein Bienenfresser? Nein, dann war es leider doch wieder nur eine Blomse oder eine Kolmse.
Und, ja. Und begegnet man sich auch als Vogel, ja, Kundler oder Hobbyornithologe, zufällig im Wald? Oder ziehen Sie dann auch manchmal gemeinsam los und stapfen nachts um 3:30 im Dunkeln durch die Lüneburger Heide, um rechtzeitig zum Frühkonzert zu kommen?
Ja, da nehme ich schon mal eine Freundin mit. Das mache ich aber auch sehr gerne alleine. Begegnen tut man sich eigentlich häufiger in Schutzgebieten, beispielsweise auf Beobachtungstürmen, von denen es heute viel mehr gibt als früher. Und da kommt man dann, also wenn man gerade zu einer günstigen Zeit da ist, kann man ein halbes Dutzend Leute treffen, die da ihre Spektive, also ihre Fernrohre ausklappen, um Taucher oder Wartvögel zu beobachten.
Es ist ja auch im Interesse der Vögel, dass die Fans sich austauschen, denn manchmal tun die sich auch zusammen und stellen tatsächlich Schutzprojekte auf die Beine, die auch in Ihrem Buch angesprochen werden. Welches fänden Sie besonders erwähnenswert?
Also mein Lieblingsschutzgebiet ist die Dümmerniederung. Das ist ein ich glaube, 9000 Hektar großes Schutzgebiet für Wiesenvögel, Wartvögel vor allem. Das ist die Gruppe von Vögeln, zu der auch der Kiebitz gehört, die besonders auf feuchte Wiesen angewiesen sind. Rotschenkel, Brachvogel, Bekassine gehört noch dazu. Alle diese Vögel sind sehr selten geworden. Und in diesem Schutzgebiet hat man ihnen ideale Bedingungen geschaffen. Also Wiesen, die zu verschiedenen Zeitpunkten überschwemmt, die frei sind von Gehölzen, in denen sich die Füchse verbergen, die diesen Vögeln leider immer wieder an die Gelege gehen. Und das ist, ach, das ist ein so fantastischer Anblick, diese Wiesen, die wimmeln von Vögeln und dieser Klang aus Hunderten von Schnäbeln, der über der Landschaft liegt. Ich war bisher leider nur einmal da, aber ich war total begeistert davon.
Was ist Ihre persönliche Vogelschutzaktivität?
Meine persönliche Vogelschutzaktivität ist, dass ich jeden Morgen brav mein Futterhaus auffülle und meine Vogeltränke nachfülle auch. Das ist sehr wichtig, dass man den Vögeln auch zu trinken gibt. Und außerdem zähle ich Vögel. Also ich beteilige mich an dem Programm zum Monitoring häufiger Brutvögel des Dachverbands Deutscher Avifaunisten. Klingt ein bisschen komplizierter, als es ist. Also ich gehe im Frühjahr jeweils einmal im Monat in den Wald und zähle dort auf einer festgelegten Strecke alle Vögel, die ich höre und sehe. Aber vor allem höre, weil im Wald bestimmt man vor allem anhand der Stimmen.
Und was machen Sie mit den Zahlen?
Die trage ich in Erhebungsbögen ein. Und am Ende der Beobachtungssaison, also bis Ende Juli oder so, gebe ich sie an meinen Gebietsbetreuer weiter, an den, der die Daten sammelt. Und der DDA, also der Dachverband Deutscher Avifaunisten, wertet sie dann aus. Und auf Grundlage dieser Zahlen kann man dann erkennen, wie sich die Bestände verschiedener Arten entwickeln. Und auf Basis dieser Zahlen wiederum kann man sagen, also diese Vögel haben Schutz besonders nötig und um die müssen wir uns jetzt besonders kümmern.
Eine Leidenschaft und ein Glück. Über 5 Jahrzehnte haben Sie in manchen Phasen Ihres Lebens, ich weiß nicht, während der Ausbildung oder Beruf oder als junge Mutter, einfach wenn viel los ist, die Vögel auch mal eine Weile vergessen?
Ganz vergessen vielleicht nicht, aber es gab Zeiten, in denen ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also genau die Zeiten, die Sie genannt haben, als ich Familie hatte und gleichzeitig berufstätig war. Da hatte ich einfach nicht die Zeit zum Beobachten. Wiederentdeckt habe ich das Beobachten dann häufig auf Reisen, also auf Dienstreisen oder Privatreisen, weil ich dann auch in Gegenden kam, in denen ganz andere Vögel waren als die, die ich kannte. Und das ist dann immer total spannend. Man fängt sozusagen nochmal von vorne an und erarbeitet sich die ganze Vogelwelt einer Region neu.
Ein Ziel oder eine Reise, wo Sie waren, wo es besonders aufregend war?
Eine Reise, an die ich mich besonders erinnere, war in die Türkei. Da war ich mit meinen Kindern hingefahren und meinen Eltern, um dort Vögel zu beobachten. Und das ließ sich eigentlich nicht besonders hoffnungsvoll an, weil ein Sturm alle Vögel, die in der Gegend waren, weitgehend weggeweht hatte. Aber dann ging ich doch an einem Tag mal so für mich ein bisschen spazieren und entdeckte dann plötzlich einen dieser Vögel, auf die ich wirklich Jahrzehnte gewartet hatte, nämlich eine Blauracke. Die saß einfach vor mir auf dem Telegrafendraht. Ich hatte sie noch nicht mal gesucht, aber sie saß einfach da und ich, also es war, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es war wie eine Marienerscheinung. Als ich diesen Vogel sah, von dem ich fast schon glaubte, es gibt ihn eigentlich gar nicht, es hat ihn sich jemand ausgedacht und da sitzt er vor mir. Oh, ich werde das nie vergessen.
Ich glaube, wir werden auch die Ohren jetzt mehr spitzen und vielleicht zum Fernglas greifen. Federn lesen heißt das wirklich lesenswerte Buch von Johanna Romberg, erschienen bei Lübbe, übrigens auch mit sehr schönen Illustrationen für 24 Euro. Danke, dass Sie in der Sendung waren, Frau Romberg.
Es hat mir Spaß gemacht, danke.
In SWR 2 Tandem, Moderation Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Kögel und Sie können die Sendung auch als Podcast nachhören. Gehen Sie auf swr2.de/tandem oder Sie nutzen die ARD Audiothek.